heute im Dialog Alexander Kähler mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Der FDP-Landesvorsitzenden in Bayern, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ihrer Partei im Deutschen Bundestag, ehemalige Bundesjustizministerin, manchmal auch liberales Gewissen genannt. Herzlich willkommen bei uns.
Freue mich.
Wofür Sie stehen, was Sie machen, darauf wollen wir in der Sendung heute eingehen. Fangen wir mit Bayern an. Als FDP-Chefin stehen Sie im Freistaat ja für eine Partei, die bis zum 28. September dieses Jahres quasi noch einen besonderen politischen Artenschutz hätte beanspruchen können. Dieselbe Partei ist heute eine einflussreiche oder ein einflussreicher und auch sehr selbstbewusster Koalitionspartner in der bayerischen Staatsregierung. Wem verdankt Ihre Partei das eigentlich? Sich selbst oder doch eher den Herren Huber, Beckstein und Stoiber?
Also dieser Erfolg am 28. September, dass wir ja auch wieder in den Landtag eingezogen sind, wir waren ja eben gar nicht drin, verdanken wir vielen Umständen. Einmal schon, dass wir als bayerische FDP deutlich besser dastanden als in den Jahren davor. Da hatten wir ja nun schlechte Ergebnisse eingefahren. Dann waren die gesamten politischen Umstände natürlich gut. Es war eine Umbruchssituation und die Bürger wollten auch einen Neuanfang. Die wollten nicht mehr eine allein regierende CSU. Und das hat uns begünstigt, hat aber auch die Freien Wähler in den Landtag gebracht.
Die Wählerwanderungen der Landtagswahl zeigen ja, viele enttäuschte CSU-Wähler haben einfach bei der FDP ihr Kreuzchen gemacht. Die FDP ist halt so eine Art Asyllager für Protestwähler geworden.
Nein, natürlich überhaupt nicht. Wir haben Stimmen von der CSU bekommen. Wir haben auch nicht wenige Stimmen von Nichtwählern, von Erstwählern, also gerade auch von jungen Menschen bekommen. Und wir haben von unserem Stammpotenzial, was natürlich nicht für den Erfolg ausgereicht hätte, nichts abgegeben oder kaum nur ganz wenige Stimmen abgegeben. Aber es ist auch nicht mehr so eine festgefügte CSU-Mehrheit da in Bayern. Da bricht es an der Basis auf und das sind jetzt nicht geparkte Bürgerinnen und Bürger bei uns. Ich glaube, die würden sich auch bedanken, wenn man sie so einordnen würde.
Aber sie müssen sie ja halten, damit sie nicht wieder weggehen.
Ja, das müssen wir jetzt mit einer guten Politik in Regierungsverantwortung, selbstständig, natürlich auch der Koalitionsvereinbarung verpflichtet. Aber die hat ja eine deutlich klare liberale Handschrift. Und da müssen wir deutlich machen, dass wir davon auch einiges, ich denke, alles, was wir dort vereinbart haben, auch versuchen, in 5 Jahren durchzusetzen. Und das, obwohl natürlich mit der Bayerischen Landesbank, und das ist die Verantwortung der CSU, wir nicht gerade die besten Rahmenbedingungen haben.
Da kommen wir gleich zu. Obwohl Sie ja bei der Landtagswahl gar nicht kandidiert haben, hat das Wahlergebnis und die darauf folgende Koalitionsbildung bei Ihnen zu so etwas wie einem politischen Comeback geführt. Sie waren ja die Verhandlungsführerin Ihrer Partei mit der CSU. Empfinden oder empfanden Sie das auch als eine gewisse Genugtuung? Denn Sie hatten es ja jahrelang in Ihrer eigenen Partei nicht leicht.
Ich war immer auf bundespolitischer Ebene aktiv, auch jetzt in den letzten Jahren wieder sehr präsent. Aber das war schon ja eine große Freude, deutlich zu machen, hier in Bayern können wir mit dieser Koalition, mit der CSU, auch doch einen guten Grundstock legen für das Wahljahr 2009.
Man hat sich aber trotzdem etwas die Augen gerieben, dass es ausgerechnet die CSU war, die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger so ins politische Geschäft zurückgebracht hat. Die dezidiert Linksliberale und auf der anderen Seite die konservativen Gralshüter. Dieses Verhältnis war jahrelang, sagen wir es mal sehr zurückhaltend, von Animositäten nicht frei.
Das haben Sie sehr schön ausgedrückt. Es hatte ja in der Endphase des Landtagswahlkampfes, als die CSU in den Umfragen schon unter den 50% lag, noch mal so eine letzte Aktion gegeben, die auch gerade mich noch mal ein bisschen zum Feindbild stilisiert hatte. Und dann kam doch ein gewisser Kulturschock und hat dann aber zu wirklich guten Gesprächen, zu auch einer wirklich guten Atmosphäre geführt. Und ich glaube, die Gespräche haben gezeigt, dass auch manche so ein bisschen von ihren Vorurteilen doch mal was lassen mussten. Nicht von Positionen, aber doch von der Art, dass man da den anderen, also diesen Ausbund von Sicherheitsrisiko gesehen hat, mit dem man nun gar nicht reden kann, der eigentlich nur in die politische Nische gehört. Ja, da haben doch die Gesprächspartner von der CSU, denke ich, dann am Ende einen anderen Eindruck gehabt.
Hier machen wir einen kleinen biografischen Einschub. Geboren wurden Sie in Minden in Westfalen. Sie sind ja in einer Politikerfamilie aufgewachsen. Mhm. Ihr Vater war CDU-Kommunalpolitiker. Ihr Onkel Wolfgang Stamberger war, wie Sie später, Bundesjustizminister, allerdings unter Adenauer, ist im Verlauf der Spiegel-Affäre 1962 dann zurückgetreten von seinem Amt, war noch später bei der SPD. Sie wohnen, glaube ich, seit ungefähr 30 Jahren in Bayern.
Ja.
Also sind von Westfalen nach Bayern gekommen. Hochdeutsche Aussprache, nicht auf den Mund gefallen, Frau. Diese drei Dinge, die Zeiten sind noch nicht so lange her, da wirkte das in Bayern ziemlich provozierend.
Da waren das nicht unbedingt die Eigenschaften, die nun für den politischen Erfolg gestanden hätten. Aber Bayern ist ja von der Oberpfalz, Niederbayern und Umland München auch mit einer kulturellen Vielfalt gesegnet, dass man da auch mit diesen Attitüden sehr wohl Politik machen kann. Ich hatte wirklich mit den Bayern nie Probleme. Ich glaube, die haben mich auch schnell akzeptiert. Und gerade auch mein westfälischer Migrationshintergrund war letztendlich doch nicht der Anlass, um politisch zu scheitern, sondern Erfolg zu haben.
Von Ihrem angenommenen Nachnamen hat man oft abgeleitet das Wort Schnarre. Hatten Sie das als Herabsetzung empfunden?
Ja, das ist einfach unhöflich, das gehört sich nicht. Man kann das auch in einer liebevolleren Art und Weise sagen, aber jeder hat auch den Recht auf seinen vollen Namen.
Liebevollere Art und Weise, wie gesagt, es hat mit der CSU sich ja jetzt vieles geändert durch die Koalitionsverhandlungen. Horst Seehofer lobt Ihre Verhandlungsführung. Er sagt, das Beste, was ich in 30 Jahren erlebt habe. Sie sagen über Horst Seehofer, mit dem zu arbeiten, macht wahnsinnig viel Spaß. Das hätte sich noch vor kurzem kaum einer in Seehofers eigener Partei zu sagen getraut. Das sind ja Sätze aus dem politischen Honeymoon. Das macht aber schon irgendwie wieder misstrauisch, wenn so gut abläuft. Und wenn man so etwas über einen Koalitionspartner, aber ja auch dann über einen politischen Gegner, potenziellen politischen Gegner wieder sagt.
Ich denke, dass ganz wichtig war, in so einer auch respektvollen Atmosphäre dieses Neuland zu betreten. Nach über 40 Jahren Alleinregierung CSU war das ja nun etwas, was man bis zum 27. September abends in der CSU gar nicht denken wollte. Und ich glaube, dass dann professionell zu verhandeln mit klaren Forderungen, die wir auch als FDP, ich auch als Verhandlungsführerin auf den Tisch gelegt habe, aber auch immer sehend, wir brauchen liberale Handschrift, wir müssen den Neuanfang formulieren, aber wir müssen auch sehen, dass natürlich der Partner auch mit so einer Vereinbarung sich wiederfinden muss. Da hat mir die Erfahrung, die ich habe sammeln können in Berlin und in Bonn früher, doch sehr, sehr genutzt. Und jetzt sind wir selbstständige Partner auf Augenhöhe. Das war das Ziel.
Die CSU hat eine Mitgift in die Koalition gebracht, die wirklich giftig ist. Sie haben es schon erwähnt, die Bayerische Landesbank oder besser gesagt die Krise der Bayerischen Landesbank. Dieses Thema brachte sogar ja kurzzeitig die Koalitionsverhandlungen ins Wanken. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, wie gefährlich diese Finanzkrise für Bayern noch werden kann?
Bestimmt nicht in allen Ausmaßen. Aber ich befürchte, dass das, was jetzt bis heute bekannt ist und was zu den 10 Milliarden Neuverschuldung in Bayern führen musste, um eben die Kapitaldeckung entsprechend der Bayerischen Landesbank anzuheben. Ich befürchte, dass das noch nicht das Ende ist, dass man einfach sich darauf einstellen muss, dass bei einem sehr risikobehafteten Bestand von Papieren bei der Bayerischen Landesbank vielleicht noch mehr an Risiko kommen kann. Und deshalb darf man sich hier nichts vormachen. Das kann noch zu ganz schwierigen Entscheidungen führen. Und wir haben im Moment leider keine Alternative, ich sage jetzt mal wir als Freistaat, damit wir als Koalitionspartner da rauszukommen, indem wir sagen, wir tun nichts, lasse pleite gehen, das ist keine Alternative.
Aber Sie werden ja, wenn das schief geht oder wenn vieles schief läuft dabei, ja irgendwann mal auch verantwortlich gemacht, auch obwohl die FDP daran ja keine Schuld trägt, denn Sie sind jetzt in Regierungsverantwortung in Bayern.
Wir sind jetzt in der Verantwortung, natürlich mit auch dem Finanzminister, der im Moment die Hauptlast auch trägt, der ist nicht zu beneiden. Natürlich werden wir immer deutlich machen, auch jetzt in der Situation, wem wir das alles zu verdanken haben. Wir werden aber auch Strukturen ändern bei der Bayerischen Landesbank, eine andere Zusammensetzung des Verwaltungsrates, nicht mehr da die Politiker, die ja von dem Geschäft nun weniger wissen als hoffentlich wieder mal Bankiers und nicht mehr nur Banker. Also wir wollen da auch an den Strukturen, am Geschäftsmodell deutlich ändern und das Parlament ist erstmals wirklich transparent einbezogen. Das ist auch eine ganz andere Art und Weise, Politik zu machen. Wir haben einen begleitenden Sonderausschuss eingerichtet, der jetzt wirklich die Bayerische Landesbank in der Vergangenheit noch mal beleuchtet. Da ist für uns auch noch längst nicht alles aufgearbeitet. Auch das ist was Neues. Und aber auch mit in der Zukunft alle Entscheidungen ja, versuchen sollte mitzutragen, auf alle Fälle vorher mit einbezogen ist.
Wenn sich Linksliberalismus und Rechtskonservativismus in Bayern so gut verstehen oder so gut miteinander können, dann ist das ja eigentlich auch ein gutes Omen für ein mögliches schwarz-gelbes Bündnis in Berlin nach der Bundestagswahl.
Das ist das Ziel im nächsten Jahr. Und nach den Umfragen, den Momentaufnahmen noch in diesem Jahr, könnte da ja auch eine wirkliche Chance liegen. Ich bin da aber zurückhaltend, denn was die Wirtschaftskrise noch wirklich bringt, auch an politischer Stimmungslage, ist heute noch nicht sicher einschätzbar. Aber ich denke, es ist eine gute Ausgangslage, eine gute Vorlage jetzt aus Bayern. Und ich bin froh, dass wir hier aus Bayern, die wir sonst nicht immer die Erfolgsträger in der FDP waren, das jetzt für die Bundespartei mal so mit einbringen konnten. Und ich denke, wir sollten schon daran arbeiten, dass wir unsere erste Priorität, das wäre ein schwarz-gelbes Bündnis in Berlin, auch benennen, aber eben auch aus den Erfahrungen der vergangenen Wahlen nicht alles andere ausschließen.
Also es wäre ja aber auch Ihre Wunschkoalition, die Ihnen am liebsten wäre, wenn es zahlenmäßig.
Also ich denke, es ist jetzt eine, die nahe liegt, nachdem wir jetzt in mehreren Ländern, vielleicht auch im Januar dann noch in Hessen, eine Koalition mit CDU oder CSU haben. Da gibt es Gemeinsamkeiten in der Wirtschaftspolitik, hoffentlich dann wieder mehr. Im Moment ist ja Frau Merkel in der Großen Koalition auch ein sehr geduldiger Koalitionspartner der SPD. Und dann gibt es die Bereiche, wo es schwieriger ist. Und da, glaube ich, haben wir auch jetzt in Bayern gezeigt, dass da eine FDP mit einer klaren Haltung und Linie auch einiges Liberales gerade besonders durchsetzen kann.
Ein Bündnis mit SPD und Grünen auf Bundesebene können Sie sich aber auch vorstellen, Ampel.
Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Da sieht man ja, wohin man kommt. Dann hat man gar keine Gestaltungsmöglichkeit mehr. Und für die FDP ist es schon wichtig, dass wir aus einer, jetzt finde ich auch guten Oppositionsaufgabe, wieder herauskommen in eine Chance zu mitregieren. Opposition ist auf Dauer Mist. Da kann ich Herrn Müntefering wirklich nur recht geben. Und deshalb sollten wir sehen, welche erste Priorität benennen wir, aber was schließen wir auch nicht alles aus, außer mit den Linken, damit vielleicht auch eine andere Konstellation vielleicht besser ist als Opposition.
Eine habe ich jetzt noch weggelassen, die erwähne ich noch. Und gleich die Frage, lieber Ampel oder lieber Jamaika?
Ich denke, dass man da jetzt nicht Präferenzen nennen sollte. Das Jamaika-Bündnis wäre ja was ganz Neues. Das weiß man auch nicht.
Die bis zum Ende einer Legislaturperiode.
Die ist auch noch bisher nicht mit guten Erfahrungen gesegnet. Also da drehe ich meine Hand nicht um. Ich möchte nur, dass wir uns nicht schon im Vorfeld der Bundestagswahl zu sehr in eine Ecke manövrieren und dann nachher nur noch die Oppositionsrolle vielleicht wieder hätten, wenn es nicht reichen sollte. Die ist ehrenvoll, aber ich finde, regieren sollten wir in erster Linie anstreben.
Regierungsbeteiligung um jeden Preis also?
Nicht um jeden Preis. Es geht um Inhalte, es geht dann um gute Verhandlungen, es geht um auch gute Augenhöhe, gleiche Augenhöhe, sich nicht unterbuttern lassen. Nein, um jeden Preis auf keinen Fall. Aber die Option für Regierung, die muss man haben, damit man überhaupt zu den Inhalten kommt.
Sehen Sie Ihre politische Zukunft mittel- und langfristig eher in Berlin oder in München?
Ich sehe meine weitere politische Zukunft in Berlin. Sonst hätte ich ja jetzt nach den erfolgreichen Verhandlungen mit der CSU gesagt, ich möchte jetzt gerne auch in die bayerische Staatsregierung eintreten. Ich habe mich bewusst anders entschieden. Wir haben zwei gute Leute, zwei hervorragende Minister in wichtigen Zukunftsressorts. Da haben wir uns ganz bewusst für entschieden. Das war auch immer meine Haltung. Und ich kann ja als Landesvorsitzende im Koalitionsausschuss in auch Gesprächen mit den Ministern, natürlich mit der Landtagsfraktion, auch vieles mit einbringen und da auch gemeinsam sehen, dass wir gut dastehen. Ich denke, es ist gut, jetzt auch dann weiter auf Bundespolitik zu setzen.
Ich habe schon kurz vorhin angesprochen, der Bürgerrechtsliberalismus einer Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und der FDP-Mainstream, der ging über viele Jahre lang eigentlich nicht zusammen. Haben Sie sich auch in Ihrer Partei isoliert gefühlt?
Ja, Da gab es schon Zeiten, da fühlte ich mich eher mit einigen wenigen doch etwas an den Rand gedrängt. Das war natürlich besonders nach meinem Rücktritt im Januar 1996. Und dann, ja, hat es doch einiges an Durchhaltevermögen gebraucht, um dann nachher mit der Klage und dann auch mit einer doch schon Änderung der Politik der FDP dann wieder auch mehr verankert zu sein. Aber für mich hat es die Alternative nicht gegeben, zu sagen, ich wende mich jetzt von der FDP ab.
An den Rücktritt sollte man noch mal erinnern. Dezember war der Rücktritt, im Januar sind Sie dann aus dem Amt geschieden. Genau. Und zwar, Sie sind zurückgetreten, weil es bei einer Mitgliederbefragung Ihrer Partei, ich glaube der ersten überhaupt, die es in der FDP gab, eine Zweidrittelmehrheit für die Einführung des sogenannten großen Lauschangriffes gab. Aus heutiger Sicht war Ihre Entscheidung zurückzutreten richtig?
Absolut. Ich habe nie daran gezweifelt, sie auch nie auch für mich in Frage gestellt. Ich habe dann auf andere Art und Weise, denke ich, auch sehr viel mehr für das Thema Bürgerrechte tun können. Wer hätte mir denn wirklich als Bundesjustizministerin, die die Grundgesetzänderung Artikel 13 zum Lauschangriff formuliert, noch was beim Bürgerrechten abgenommen? Also die Glaubwürdigkeit wäre dahin gewesen. Und ich glaube, es war genau richtig und hat dann auch meinen Weg noch befördert.
Wenn Sie sich heute auch so wieder entscheiden würden, wie würden sich die FDP-Mitglieder heute entscheiden? Über die Stimmungslage der Partei sind Sie ja vielleicht informiert. Käme dann ein ähnliches Ergebnis raus?
Nein, also jetzt hat die FDP klar, auch auf Parteitagen, trotz dieser früheren Entscheidungen, wieder gegen den Lauschangriff entschieden.
Und obwohl ja zwischen diesem Rücktritt und heute der 11. September 2001 liegt und sich die Sicherheitslage oder die Bedrohungslage erheblich verschärft hat, das keinen Einfluss auf diese...
Es ist doch jetzt eine sehr sorgfältige, sehr tiefgehende Abwägung zwischen diesen zwei Werten Freiheit und Sicherheit in der FDP da. Und mit unserer Positionierung zur Online-Durchsuchung, jetzt auch dann in den Beratungen zum Bundeskriminalamtsgesetz, was uns ja viele Monate beschäftigt hat, haben wir doch auch in allen Länderregierungen eine ganz klare Haltung vertreten, nämlich die, dass wir um den Preis von vermeintlich etwas mehr Sicherheit nicht so tiefgehende Eingriffe in Freiheitsrechte mittragen.
Wie Robin Hood mit seinen Getreuen in Sherwood Forest haben Sie sich mit Ihren Parteifreunden Gerhard Baum und Burkhard Hirsch zusammengetan, um für eine bessere, liberalere Welt zu kämpfen. Sie haben mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, unter anderem zum großen Lauschangriff. Mhm. Bei der Online-Durchsuchung waren Sie, glaube ich, nicht Klageführerin. Luftsicherheitsgesetz, Vorratsdatenspeicherung. Die letzte Vorratsdatenspeicherung ist noch in Verhandlung. Zu den drei anderen gibt es Urteile. Sie haben jeweils gesiegt. Vorkämpferin für die Freiheit, Vorkämpferin für eine gerechtere Welt zu sein, gefällt Ihnen diese Rolle?
Ich möchte eigentlich gar nicht in der Rolle sein, immer zum Bundesverfassungsgericht mit Mitstreitern auch gehen zu müssen. Also immer noch diesen allerletzten Schritt einer Korrektur der Entscheidung eines Gesetzgebers auch gehen zu müssen. Ich möchte eigentlich, dass die Politik vorher solche Entscheidungen trifft, dass sich es erübrigt, Korrekturen beim Bundesverfassungsgericht erstreiten zu müssen. Aber wenn es nicht anders geht, ja, dann gehe ich den Weg auch. Und nach dem ersten großen Erfolg, das war ja der Lauschangriff, die Entscheidung im Jahre 2004, bin ich auch der Überzeugung, dass es sich wirklich lohnt, diesen Weg dann auch zu gehen. Und ich würde mir wünschen, das Bundesverfassungsgericht hätte etwas weniger zu tun durch die Politik.
Ja, aber warum ist das so? Wir haben ein parlamentarisches System in Deutschland, das baut auf der Gewaltenteilung auf. Dazu gehört, dass das Parlament die Regierung kontrolliert. Dieses Korrektiv nimmt, Sie haben selbst gesagt, immer häufiger das Bundesverfassungsgericht wahr. Und nicht nur in Rechtsstaatsfragen, auch in anderen Fragen.
Pendlerpauschale.
Ist das eine Pendlerpauschale jetzt als jüngstes Beispiel? Ist das eine eher bedenkliche Entwicklung?
Ja, ich halte diese Entwicklung wirklich für bedenklich. Denn es ist ja nicht so, dass ganz plötzlich, überraschend, über Nacht nach Verabschiedung eines dieser Gesetze, dann jemand kommt und sagt, da könnte es vielleicht ein verfassungsrechtliches Problem geben. Die Beratungen sind begleitet von diesen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die werden eben doch an die Seite getan. Es ist letztendlich im Vordergrund der politische Kompromiss nach dem Motto, Bundesverfassungsgericht, wozu ist es denn da? Es soll doch dann halt das nochmal richten. Wir wollen es jetzt aber anders. Politisch geht anderes von der Mehrheit her nicht. Es war ja auch so beim Lauschangriff. Es war auch so bei Luftsicherheit, auch genauso bei der Vorratsdatenspeicherung, weil da auch gewisse Minister einfach für standen, für einen ganz bestimmten Inhalt, der eben dann nicht verfassungskonform war. Und das ist das Bedenkliche, dass die Politik doch zu Teilen nicht auf diese Kritik hört.
Ja, aber woher kommt diese Entscheidungsscheu, diese Verantwortungsscheu von Abgeordneten? Sie sind ja selbst Bundestagsabgeordnete, ja, die so nach dem Motto verfahren, wie sage ich es meinem Kinde, und dann sagen, na ja, lass uns doch mal vielleicht doch vom Bundesverfassungsgericht letztendlich entscheiden, als wäre das die letzte politische Instanz, die sie im Staat eigentlich nicht sein kann.
Es liegt vielleicht etwas an unserem politischen System, an unserem Verständnis von Demokratie, dass Koalitionsfraktionen zuallererst sich so verstehen, für die jeweilige Regierung dann auch die Mehrheit zu verschaffen, also mit ihrer Regierung zu stimmen. Das war in jeder Koalitionsregierung so, auch zu Zeiten CDU, CSU-FDP-Koalition. Aber ich denke, es hat schon was mit dem Selbstverständnis auch des einzelnen Abgeordneten zu tun. Natürlich kann man nicht immer sagen, ich bin hier anderer Meinung, sondern man muss natürlich auch zu den Grundrichtungen und Grundentscheidungen stehen. Aber gerade auch noch in der Koalition, als die FDP in Regierungsverantwortung war, haben wir ja eben auch als FDP-Abgeordnete, und zwar mehrere, und auch ein Genscher, auch ein Graf Lambsdorff, haben ja im Ende gegen den Lauschangriff gestimmt. Im Bundestag damals. Aber es waren nicht genug. Aber obwohl sie Koalitionspartner waren, haben sie den letzten Schritt dann doch nicht mitgemacht. Und ich denke, dass einfach dieses Selbstverständnis als Abgeordneter, das natürlich zu Spannungen führt, zu Auseinandersetzungen in der Koalition führt, besonders in der eigenen Fraktion auch führt, weil natürlich ein Fraktionsvorsitzender sehen muss, dass die Leute alle möglichst auch bei derselben Haltung, der Mehrheitsmeinung einer Fraktion bleiben. Das ist, glaube ich, eben deshalb nicht ausgeprägt in anderen Fraktionen. Und am allerwenigsten anscheinend, wenn man so eine überwältigende Mehrheit hat, dass man sogar mit 2/3 Mehrheit, ohne die Opposition einbeziehen zu müssen, das Grundgesetz beliebig ändern kann.
Kommen wir nochmal zu Ihrer Partei. Muss ich die FDP jetzt gerade im Wahljahr 2009 thematisch breiter aufstellen? Ihr Parteifreund Philipp Rösler aus Niedersachsen, der sagt ja, Politik braucht, um glaubwürdig zu sein, gesellschaftspolitische Projekte.
Mhm. Ist das? Ich teile das. Wir müssen einmal natürlich Wirtschaftssteuerfinanzkompetenz zeigen und auch glaubwürdig dafür stehen, denn das wird wahrscheinlich am meisten von vielen Bürgerinnen und Bürgern auch erwartet werden. Und wie weit man da eine Lösungskompetenz einer Partei zurechnet, wird dann für ein Wahlverhalten an der Urne schon eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Aber das reicht nicht. Gerade das große Zukunftsprojekt Bildung, und zwar ganz frühkindlich angefangen, auch mit einer Lockerung von starren Strukturen und auch investieren in dem Bereich, obwohl wir eigentlich kein Geld haben und dafür auch anderes eher zurückstellen. Das, denke ich, muss so ein gesellschaftspolitisches Projekt der FDP sein. Also so ein ganzheitlicher Liberalismus. Nicht nur zu sagen, die einen machen da mal ein bisschen Wirtschaft, die anderen machen mal ein bisschen Bildung und dann gibt es auch noch ein paar versprengte Liberale, die kümmern sich auch noch mal um Bürgerrechte und Freiheit. Das funktioniert nicht. Nur, wenn es zusammengehört. Ich denke, wir stehen jetzt wieder so da, als FDP, als Bundes-FDP, dass wir das auch so als zusammengehörig ansehen und nicht in rechts und links und Wirtschafts- und Rechtsstaatsliberale aufteilen. Das ist eine große Errungenschaft.
Andere sagen, Ihre Partei, die vermittelt zu wenig Bauchgefühl.
Wir gehen natürlich die Fragen mit viel Vernunft an. Und so verstehe ich auch Politik. Aber ich denke, es ist ganz entscheidend, auch wie man mit Emotionen, aber natürlich auch mit Vernunft gesteuert, Themen besetzt. Das kann man ja sehen, wie die Familienpolitik bei der CDU-CSU in dieser Koalition mit einmal ein Gesicht bekommen hat. Und da sind ja Entscheidungen getroffen worden. Hätte man sich vor Jahren auch nicht vorstellen können, dass das die CDU-CSU so betreibt. Diese ganze Schub für Kindergartenplätze und anderes mehr. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir mit einem Team antreten, wo wirklich mehrere Personen, Sie haben Herrn Rösler erwähnt, das ist ja wirklich unser herausragender Mann in Niedersachsen, aber auch viele andere Jüngere in der Bundestagsfraktion, wie wir wirklich hier auch mit Gesichtern deutlich machen, jawohl, wir haben ein Profil auch in der Familien- und Frauenpolitik.
Team ist ein schönes Stichwort. In der Außenwirkung erscheint die FDP als eine Partei, die ganz auf ihren Parteivorsitzenden Guido Westerwelle zugeschnitten ist. Ist das die richtige Strategie?
Wir haben einen unangefochtenen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Guido Westerwelle. Und ich denke, er hat auch seinen Teil mit an dem Erfolg der bayerischen Landtagswahl. Wir waren da nämlich in einer Art und Weise präsent, wie das noch nie gelungen ist, auch mit ihm. Aber wir haben viele Leute auch um ihn herum. Es ist nicht so, dass wir die Partei sind, die jetzt verengt ist auf eine Person. Und er will das auch überhaupt nicht. Sondern die ganz gezielt und bewusst andere, auch Jüngere, auch gerade Frauen mit rausstellen muss und sehen muss, wie wir das auch im Wahljahr hinbekommen. Wir haben auch einen hervorragenden Gesundheitspolitiker, Herrn Bahr, wirklich einer unserer Hoffnungen auch für die, ja, die nächsten Jahre in dem Themenfeld, der sich auch wirklich schon sehr kompetent dort zeigt. Und das müssen wir auch befördern, aber das liegt ja nicht nur an uns. Es liegt ja auch daran, wen fragen die Medien nach, wer wird denn auch dann in Sendungen gebeten? Und da will man dann nicht unbedingt jemanden, den man noch nicht so kennt.
Aber also die Rolle Guido Westerwelle, das wird ja offenbar doch in Ihrer Partei diskutiert. Irgendjemand hat gesagt, die FDP, die Liberalen, die wollen gar nicht weniger Westerwelle, die wollen einfach nur mehr FDP.
Wir wollen ja natürlich mehr FDP und wir wollen diese liberale Themenvielfalt, die gar nicht eine Person allein nur verkörpern kann, weil jeder hat seine Kompetenzfelder. Da muss auch ein Generalsekretär ein Generalist sein, wie der Name sagt. Aber verbunden mit Inhalten zu werden, bedarf immer eines Teams. Und von daher ist das bei uns aber in der Partei jetzt kein Streitthema.
Ihr Lebensmotto lautet, so habe ich das jedenfalls gelesen, den Schlechten missfallen heißt gelobt werden. Das stammt von dem römischen Dichter Seneca. Den Schlechten missfallen heißt gelobt werden. Was leiten Sie aus diesem Satz für Ihr Selbstverständnis ab?
Man darf nicht anderen nach dem Mund reden. Man muss wirklich seine Eigenständigkeit und auch Prinzipientreue deutlich machen und behalten. Man darf auch nicht Mehrheitsmeinungen, nur weil sie Mehrheitsmeinungen sind, sich zu eigen machen, wenn man nicht wirklich dahinter steht. Und dann wird man eben mal Minderheiten gefallen. Das sind manchmal in der Diktion die schlechteren. Und dann ist das aber, wenn man das Durchhaltevermögen hat, nachher vielleicht das Gute.
Soweit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.